Herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Album. Mein Name ist Christian Simon Vincetic und das ist der Podcast, bei dem ich mich mit österreichischen Bands über ihre neuen Alben unterhalte. Heute für Folge 4 freue ich mich, Julia, Lux und Lukas von Eagle vs. Shark zu Gast zu haben. Sie haben vor kurzem ihr zweites Album 500.000 Miles rausgebracht. Schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß mit dem Gespräch.
Achso, ja, wir recorden schon.
Also. Ist schon scharf, oder was?
Ja, ist schon scharf.
Das muss man sagen.
Ja, ich schalte die Kamera auch gerne ein bisschen früher drauf, ja. Damit man es nicht vergisst. Ne?
Ja. Na, vor allem, ich mag das Ganze so ein bisschen wie ein Podcast-Format aufnehmen gerne. Das heißt, wir plaudern einfach gemütlich drauf los.
Leiwand, brauchen wir die Kopfhörer überhaupt?
Wenn, könnt ihr ganz nach Wunsch eigentlich machen. Ja. Ich werde sie aufsetzen, damit ich ein bisschen die Levels checken kann, okay. Dass das alles passt, aber... Wenn ihr euch wohler fühlt, ohne, gern ohne.
Sonst tue ich nur einen drauf, so wie die DJs. So.
Ja,
so
ist cool. Aus. Und wenn ihr irgendwas sagt, was ihr nachher nicht drauf haben wollt, dann sagt einfach Cut hier.
Weil politische Auswirkungen hätte.
Genau, bevor ihr gecancelt werdet oder so.
Ja. Aber gut, dass du sagst.
Das weiß man ja vorhin
man weiß,
oft
man
nicht.
Weiß es oft nicht, ne? Das passiert dann.
Man weiß
oft.
Nie, welche Aussage es ist dann, ja,
vor allem. Genau. Ja. Überraschungs- irgendwann in 10 Jahren werden wir.
Ja. Nein, in 10 Jahren schaut das ja schon wieder ganz anders aus.
Was hast denn du da gesagt bei 88.6 vor 10 Jahren?
Stimmt, das ist, manchmal weiß man es ja im Moment, wenn man was Falsches sagt, es gibt schon Leute auch, die einfach sich drüber hinwegsetzen und sagen, okay, ich sage jetzt einfach bewusst Sachen, die sicher nicht gehen. Mhm. Aber oft ändert sich das ja mit der Zeit, dass dann 10 Jahre später geht was nicht mehr, was vor 10 Jahren vorgangen wäre und dann wird irgendwas ausgegraben und dann ist es vorbei mit der Karriere.
Na, überleg einmal, wenn man dir mit 70 eine Kamera und ein Mikrofon ins Gesicht hält und du redest einfach ganz normal auf so...
Was du halt denkst. Ist immer schlecht zu sagen, was man sich halt denkt.
Du denkst halt, das wird man ja noch sagen dürfen. Ach, cool. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr, dass wir es noch geschafft haben. Sorry nochmal wegen letzten Mal. Das war so ein Pech. Ihr wart gescheduled für den Montag nach meinem Urlaub. Mhm. Und das Studio war frei und das Studio ist immer frei. Also es ist normalerweise überhaupt kein Problem. Und in der Woche, wo ich nicht da war, haben drei Leute verschieden, unabhängig voneinander, das Studio gebucht am Montag. Ah, und ich habe es dann zum Glück noch am Sonntagabend erfahren, weil mich jemand angerufen hat. Und sonst wären wir da am Montag gestanden und...
Wir hätten für
das wäre
blödig. Das
wäre noch besser gewesen, wenn wir gekommen wären und du musst uns dann erklären, warum wir das jetzt mit dem Handy auf der Couch da machen.
Ja, oder ihr müsstet sagen, ihr seid von der Band.
Das wär für mich so stressig und traumatisch gewesen, dass ich wahrscheinlich die ganze Podcast-Reihe beendet hätte. Also, das ist es nicht wert. Furchtbar. Okay, ihr seid auf Tour gerade.
Ja, Release-Tour, neues Album.
Genau.
Eagle vs. Shark.
Ja, ich mache immer so ein kleines Intro, damit man sich auskennt, damit es nicht so random ist. Aber vielleicht nochmal for the record, Eagle vs. Shark, 500.000 Miles, zweites Album. Wiener Hardrock-Trio. Sind mal alle Facts so.
Hard Facts,
ja. Und ihr seid gerade auf Album-Release-Tour. Ihr wart dieses Wochenende in Regensburg und Berchtesgaden.
So ist es, ja.
Und ihr habt gerade gemeint, das ist eher gemütlich zum Hinfahren, weil das nicht so weit ist.
Das ist nicht so weit wie Hamburg und Kassel letztes Wochenende. Mhm. Das war ein bisschen weiter.
Wie tourt ihr grundsätzlich? Wie schaut das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Darf ich was sagen? Ich habe keinen Führerschein und der andere im Bunde, der nicht mit ist, fährt nicht so gut. Also du sprichst tatsächlich mit den zwei Fahrern, die tatsächlich auch diese Kilometer machen.
Ihr zwei wechselt euch ab. Quasi. Meistens. Lukas und Julia.
Ja. Genau, ja.
Und das ist,
unser Tour-Tross schaut, es ist eh überschaubar. Wir reisen meistens zu viert oder zu fünft. Wir haben selten aber doch einen Backliner dabei. Wir haben immer einen Techniker dabei und uns drei.
Ein Backliner ist ein Roadie quasi.
Genau, jemand, der sich darum kümmert, dass die Instrumente auf der Bühne alle spielen, dass alles beim Umbau so schnell geht, wie es vom Veranstalter oder von uns gewünscht ist oder wie es halt Sinn macht für den Abend. Und natürlich Laden und einfach generell so Stage-Management ist halt auch wichtig. Gerade bei so Festivals ist das, wenn du 15 Minuten Umbau hast, auch wenn wir nur ein Trio sind, aber dass das halt alles zeitgerecht und irgendwie im Umbauslot sich ausgeht, ist es wichtig, dass man dann noch jemanden dabei hat, der sich darum kümmert. Und unser Techniker, der Andi, der ja eigentlich eh schon als viertes Bandmitglied zählt, der darf halt natürlich nie fehlen und den Proberaum, den wir haben mit den Instrumenten, packen wir in unseren Mercedes Sprinter und dann geht es auch schon los.
Cool. Also sehr, sehr do-it-yourself und,
ja.
Und einfach gehalten. Also zu fünft seid ihr da im Bus quasi?
Na, zu viert eigentlich.
Meistens
zu viert, im besten Fall zu fünft, ja.
Okay.
Ja.
Genau, wenn wir Glück haben.
Und dann, jetzt am Wochenende wart ihr zu viert?
Zu viert, genau. Mhm.
Dann schweigen wir uns an, 4 Stunden.
Ja.
Wir sind schon Familie und die Familie spricht nicht im Auto mitunter.
Na, am Anfang. Es ist immer die ersten paar Minuten, reden alle noch, dann wird es ruhig alle. Und kurz bevor man ankommt, wachen dann alle wieder auf.
Essen ist auch immer ein Highlight, dann erweckt der Bus zum Leben, dann fängt es zum Rascheln an.
Mit den Snacks, packt sich immer so eine Snacktasche oder was?
Ja, richtig. Die Julia macht Brötchen.
Voll cool. Also macht
aber
so
eigentlich
mache
ich nur für uns zwei Brötchen.
Wir gehen immer so.
Boah, das wäre es noch für alle.
Na komm,
vier.
Die müssen schon fahren, dass sie uns dann das Essen auch machen. Der Andi und ich, wir kustieren auf der Raststation und immer wenn wir aussteigen, man muss quasi konsumieren, man muss irgendwas kaufen.
Damit man dort aufs Klo gehen kann auch, oder?
Nein,
so einen Konsumationsgutschein.
Weil ich ein Konsumationsfreak bin. Ich liebe, schau, ich habe jetzt auch einen Kaffee von der Tankstelle. So muss es einfach sein. Rein und was kaufen.
Naja, wenn man jetzt, keine Ahnung, 6 Stunden im Bus sitzt, dann hat man, oder 4 Stunden und dann hat man eine Klopause oder was auch immer, dann möchte man irgendwas machen. Und
ja,
auf der Raststation ist halt schon so
nicht zu tun.
Meistens das, was, ja.
Die Landschaft ist meistens auch nicht so überragend, wenn es irgendwie eine kurze Bergsteigertour macht oder so.
Fotos, ja.
Okay. Aber war cool, dass das Wochenende jetzt in Deutschland.
Ja, es war super.
Wie waren die Shows, wie war die Stimmung?
Regensburg waren wir tatsächlich überrascht, da waren wir jetzt das zweite Mal und die erste Show war nur Support für Erection, super Band aus Regensburg.
Vor 2 Jahren war das, vor einem Jahr.
Und das war jetzt quasi unsere erste eigene Show in Regensburg und ich glaube, es waren so 80, 90 Leute. Also der Club war voll, das Tiki Beat war voll und wir waren wirklich überrascht. War sehr schön und... Ja, Berchtesgaden waren wir zum ersten Mal. Da waren jetzt nicht so viele Leute, keine Ahnung.
Aber die Response war trotzdem immer super.
Keine Ahnung, 30, 40, aber fürs
erste Mal.
Das heißt
noch am Fanbase aufbauen.
Genau.
Ja, ja.
Genau.
Dort, wo du noch nie gespielt hast, ist natürlich immer ein bisschen träge, gerade am Anfang. Aber es ist so bemerkenswert und auch so irre wichtig, wenn du irgendwo hinkommst, wo du entweder lange fährst oder wo du vielleicht noch nie warst oder nicht so oft bist, wenn dich dann die Leute, die dort sind, ob das jetzt die Promoter sind oder die Techniker vor Ort, Technikerinnen, wenn die dich quasi mit großem Herzen oder offenen Armen empfangen und es ist ein nettes Ankommen, das gibt so viel zurück irgendwie, das ist schon, und das war eben die 2 Tage extrem, extrem super.
Ja. Superschön.
Ja.
Und ihr macht gerade die Tour. Ich habe mir das im Kalender angeschaut. Das ist quasi immer Freitag, Samstag spielt ihr Konzerte.
Weekender, sagt man dazu in der Branche.
Genau. Das heißt, ihr seid wahrscheinlich unter der Woche anderweitig berufstätig, oder?
Arbeiten, so ist es tatsächlich.
Ja.
Was macht ihr so?
Ich bin Lehrer an der Musikschule 10 im Favoriten, Gitarrenlehrer tatsächlich. Ich habe Gitarre studiert, klassische. Und das unterrichte ich. Und es macht mir ganz großen Spaß. Also es ist ganz oft so, dass ich aus der Arbeit rauskomme und gut gelaunt bin. Eigentlich. Tatsächlich macht mich die
sehr
Arbeit,
cool.
macht mir Spaß, ja.
Hin auch schon gut gelaunt?
Hin, kommt drauf an, aber meistens ja. Aber es ist mir schon passiert, dass ich mittelgelaunt hingehe und sehr gut gelaunt wieder rausgehe. Und das finde ich spricht für eine Arbeit. Ich finde auch, ja.
Also heißt auch Musik, mit Musikbezug quasi.
Ja, es ist 1:1 Gitarrenunterricht mit Kindern und ein bisschen Größeren ist auch dabei. Das macht mir richtig Spaß.
Fein. Was machst du, Julia?
Ich mache immer irgendwas und jetzt habe ich gerade eine Saison als Bootsvermieterin am Kleinkersee gearbeitet.
Kleinkersee, wo ist
der? Ja, das ist ein wunderschöner kleiner Bergsee in Oberösterreich. Genau, das habe ich jetzt eine Saison gemacht im Sommer und jetzt im Winter mache ich nichts.
Cool, ja, das Bootfahren ist
schon verdient.
Bootfahren nicht so geil im Winter.
Na?
Ich liebe Bootfahren extrem.
Ja,
das ist so,
toll.
Dass ich schaue immer, wenn ich irgendwo hinreise oder irgendwo bin, dass man zumindest so eine Bootstour machen kann. Also entweder so am Schiff irgendwie herumfahren
das
oder so.
Super,
oder so auf kleinem Kajak im Sommer. Ich liebe alles, was irgendwie mit,
so
mit Schiff
schaut, und du, nur, dass du siehst. Ja, liebes Internet, die Jule arbeitet im Paradies.
Ja.
Fahrt nicht zum Kleinkassee, da sind jetzt schon zu viele Leute.
Also
ich habe
grün
das nie gehört.
Und Berge. Und die Berglandschaft spiegelt sich im See.
Ja,
Leiband, es gibt auch Schlimmeres.
Ja. Genau.
Wasser entspannt einfach. Mir kommt man vor, dass Leute, die wirklich unmittelbar am Wasser, also ob es jetzt Meer oder See ist, wenn die dort leben, die sind auch irgendwie ein bisschen entspannter so generell. Also ich kann es nur...
Außer im Hochwassergebiet.
Ja, das ist schwierig, wenn auf einmal zu viel da ist, wo eigentlich keins sein sollte, ist dann was anderes.
So viel zum Cancel, Entschuldigung.
Ja.
Hat es ja müssen.
Aber ich finde... Berge haben auch sowas Beruhigendes irgendwie. Also vielleicht generell die Natur.
Voll, voll.
Ich finde, wenn die da so mächtig und majestätisch stehen, da fühlt man sich so ehrfürchtig und klein vielleicht.
Das macht dann hast du vielleicht noch einen Bergsee. Ne? Da hast du die Berge rundherum und den
so
See.
So ist es eh
da,
bei dem See zum Beispiel. Ja.
Ja, ja.
Cool.
Ja.
Okay, Lukas, womit verbringst du so deine Zeit, wenn ihr nicht gerade Rockstars seid auf der Bühne?
Ich bin Tontechniker. Also okay. Das ist so meine Berufsbezeichnung.
Mhm. Für andere Bands dann halt?
Kommt auch vor, aber hauptberuflich bin ich Rundfunktechniker. Also ich arbeite für eine österreichische Rundfunkorganisation.
Mhm. Nicht für 88.6, sonst wären wir uns mal über
die
gelaufen.
Die österreichische Rundfunkorganisation,
kann man sagen. Eine der, die es gibt, ja.
Mhm. Also eher du nimmst keine, stellst nicht ein für Bands, sondern für gesprochenes Wort mehr.
Tatsächlich variiert es angenehmerweise. Also ich habe in dieser Firma, also beim ORF, unterschiedliche Kunden. Das heißt, es kann Ö1 sein, es kann FM4 sein, das kann das Radio Kulturhaus sein. Und da ist der Schwerpunkt bei mir Radio. Und insofern kann es natürlich auch sein, dass du im Radio Kulturhaus eine Band aufnimmst oder eine Veranstaltung hast. Ja, ja.
Aber nicht dazu everyday, aber manchmal auch mal.
So, ich würde mal sagen, das Radio Kulturhaus in der Betriebszeit macht ungefähr 50-60%
Okay, das ist schon
Arbeit
cool.
Aus. Ja, ja, voll.
Was war die letzte Band, die du da getontechnikt hast?
Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Gedächtnis ist jetzt auch nicht mehr so das Beste, aber es sind halt richtig viel. Also ja. Dann
was ist die letzte, die so einen richtigen Eindruck hinterlassen hat?
Das ist, also ich hatte die Freude, zum Beispiel mit Acts wie Lilith zu arbeiten.
Mhm.
Und das ist halt schon auf so hohem Niveau. Also man darf nicht glauben, dass nur Österreich, nur weil man es jetzt nicht alltäglich oder tagtäglich im Radio hört, dass die keine guten Acts haben, aber es ist schon bemerkenswert, was da für Qualität da ist. Und mit Lilith zum Beispiel ist es immer unglaublich super Arbeitsatmosphäre, weil das Niveau, die Qualität so hoch ist, die Songs so gut sind. Also ja.
Cool, habe ich nicht gekannt, aber werde ich dann im Anschluss mal reinhören.
Ja.
Wie schreibt man das?
L-Y-L-I-T. Lilith, Lilith, ja.
Mhm. Ja, ich finde es spannend, was du auch ansprichst. Mir fällt auch auf, ich mache halt das jetzt schon ein paar Jahre lang, haben wir quasi bei 88.6 auch unser Musik aus Österreich Engagement und die Sendung am Abend, die Rot-Weiß-Rock-Show, wo wir 2 Stunden am Tag Musik aus Österreich spielen. Und ich finde ganz arg, also ich habe schon immer gewusst, dass es Bands in Österreich gibt, die auch gut sind. Aber wie viele und wie groß diese Szene eigentlich ist für so ein kleines Land und auch wie hoch die Qualität teilweise ist, wie geil die Acts sind.
Mhm.
Was glaubt ihr, habt ihr so eine Theorie, woran es liegen kann, dass das nicht jeder weiß oder dass, keine Ahnung, nicht jedem in Österreich bekannt ist, dass es urviel coole heimische Musik gibt? Oder ist das eh so?
Ich glaube eben, es ist nicht so und ich glaube, das liegt daran, dass es eben viel zu wenig, also ich meine, ihr seid einer der wenigen Sender und das ist nicht mehr das Beispiel aus Frankreich, oder? In Frankreich im Radio muss, was weiß ich, ganz ein großer Prozentanteil werden französische Künstler.
Da gibt es Quoten quasi.
Genau, da gibt es Quoten. So viel müssen die spielen an französischen Künstlern und bei uns ist das ja, ich habe immer das Gefühl in Österreich, du musst immer zuerst in einem anderen Land dir einen Namen machen, bevor die Österreicher dann draufkommen, dass das eigentlich auch ganz cool ist.
Mhm.
Also
ist die Industrie nicht so abenteuerlustig und nicht so freudig, quasi mal was auszuprobieren und mal so.
Schwer zu sagen, woran das liegt, aber ich glaube, dass Österreich ist jetzt kein so allzu großes Land.
Mhm.
Es gibt, glaube ich, verdammt viele Bands, Acts, Künstlerinnen und Künstler in dem Land, die halt Musik machen, aber vielleicht ist es halt auch eine Frage der Konsumation oder dass halt vielleicht nicht der Bedarf da ist, so vieles zu hören oder zu sehen oder dass man halt einfach mit 3-4 Radiosendern zufrieden ist und sich da rumsteppt oder so. Mhm. Ich weiß nicht, wie dein Musikverhalten ist. Suchst du aktiv nach österreichischen Bands?
Ja, ich tue es halt jetzt quasi arbeitsbezogen, mache ich es halt schon.
Ja.
Ich muss gar nicht suchen. Das war ganz am Anfang, wo die Show begonnen hat. Das war 2020 oder so. Da habe ich schon gesucht. Aber mittlerweile kommen die auf mich zu. Also es hat sich dann ziemlich schnell rumgesprochen und ich habe dann ziemlich schnell mein Postfach so voll gehabt, dass ich mit den Abarbeiten gar nicht mehr nachgekommen bin. Und jetzt, bis heute hat das gehalten, dass ich eigentlich jede Woche eine Anzahl an Releases zugeschickt bekommen, dass ich eigentlich mit dem Vorstellen gar nicht nachkomme. Mhm. Also ich muss dann schon ein bisschen selektieren, was passt jetzt noch besser als das andere vielleicht, weil wirklich so viel da ist. Und das ist wahnsinnig schön eigentlich.
Aber ich glaube, dass es nicht nur ein österreichisches Ding ist, sondern ich meine, das ist auf der internationalen Ebene eigentlich. Es wird in der Sekunde wie viele Gigabyte Musik ins Internet hineingeblasen. Mhm. Also ich meine, das ist ein Schlauch, ein Feuerwehrschlauch an Informationen, an Musik, der da rausgeschossen wird die ganze Zeit, und du bist halt ein Atom Wasser von dem Dings irgendwie. Also ich meine...
Es ist allein von der Anzahl gar nicht möglich, dass alles bekannt ist, ja.
Mein Algorithmus weiß, ich schaue gern Bands und ich werde auch zugespammt mit Instagram-Band-Werbungen. Mhm. Es ist halt einfach urviel und ich glaube, es war schon immer urviel. Mhm. Also das war sicher seit den 70ern sicher auch so, dass es urviele Bands gegeben hat und zwei, drei sind halt groß geworden. Also ja. Ich meine, ich glaube, das ist mit dem Internet vielleicht sogar noch ärger eben, weil alle das zu Hause machen, weil das alles gratis jetzt auch ist. Musik hat ja auch keinen Wert mehr, ne? Keiner muss sich eine LP kaufen. Das hast du einfach am Handy und so. Also ich glaube, wenn, dann hat es sich auf der ganzen Welt, glaube ich, verschlimmert kann man gar nicht sagen.
Aber die Distribution ist einfach eine andere. Du hast halt einfach mehr Möglichkeiten da oder du kannst breiter streuen, aber es kommt halt dann vielleicht auch weniger an bei dem, im Endeffekt bei der Hörerin oder beim Hörer. Mhm. Es ist halt, überlege mal, du stehst im Bilder Plus und möchtest eine Erdbeermarmelade haben.
Ja.
Du weißt nicht, welche du nehmen sollst.
Das stimmt, halt,
die du immer schon nimmst.
Ja. Ja. Also es ist auch voll, ich finde auch nicht nur schlecht, weil ich finde auch der Zugang dazu, Musiker oder Musikerin zu werden, ist viel einfacher als früher. Also man kann so mit einem Laptop und einem Mikro eigentlich schon sehr Musik machen oder vielleicht sogar einen Hit produzieren.
Aber Geld verdienen nicht.
Geld verdienen nicht, das stimmt, ja.
Es sind viel, also ich war in den 2000ern mit Punkbands viel unterwegs, da gab es viel mehr selbstgebuchte Shows um 5 Euro Eintritt und da waren auch die Kids, wir waren da 20 oder so, die sind doch da hingegangen, egal wer da gespielt hat. Mhm. Das ist jetzt viel weniger. Corona hat noch einmal da ordentlich abgegrast, was die Veranstalter betrifft. Tonträgerverkauf auch nicht mehr. Ne? Das Einzige, was noch so überbleibt, ist der Merch und die Gagen irgendwie.
Mhm. Merch und Live-Spielen.
Ja, also ich meine, Musik da reinblasen ins Internet ist wahnsinnig einfach. Davon zu leben, ist nochmal eine andere. Also,
sieht man dann vielleicht mehr als Marketinginstrument, dass das Album am Streamingdienst ist dafür da, dass das wer hört und dann vielleicht zur Show kommt und oder ein T-Shirt kauft.
Genau. Ja.
Verstehe. Ihr habt jetzt euer zweites Album, 500.000 Miles, habt ihr jetzt seit einigen Wochen draußen. Wie fühlt sich das mittlerweile so an?
Sehr.
Ist noch so der große Hype da oder gewöhnt?
Ich glaube, es ist in erster Linie bei uns allen eine extreme Erleichterung gewesen, dass das Ding jetzt endlich geboren wurde.
Ihr habt ja schon, 2022 sind schon Singles erschienen von dem Album. Habt ihr schon so lange an dem Album gearbeitet?
Ja.
Nein, es waren zwei Rutschen. Es waren 5 Songs fertig und der Plan war, hey, machen wir ein Album draus. Wir haben jetzt diese 5, die knallen wir mal rein und schauen, wie das tut. Mit einem neues Studio haben wir gemacht und auch gleich ausprobiert.
Eine Studie?
Nein, in einem Studio ein neues haben wir ausprobiert. Okay. Das war so, hey, machen wir gleich einmal 5 bei denen und schauen, wie es tut. Mhm. Und dann war klar, hey, machen wir nochmal 5 und dann machen wir ein Album draus, bevor wir das jetzt als EP verschießen irgendwie.
Aber wir brauchen für alles immer relativ lang, weil wir
Basisdemokratie sehr, haben. Ganz schrecklich.
Es gibt hier keinen Chef quasi.
Ja.
Dann wird ganz viel diskutiert bei uns immer. Und wir sind auch sehr, sehr, wie sagt man, also sehr...
Kritisch?
Ja, genau. Aber wir sind nicht sehr leicht zufriedenzustellen, sagen wir so.
Ihr habt hohe Ansprüche an euch
selbst. Genau. Und dann wird halt ganz viel wieder verschmissen. Und also das dauert dann einfach alles ziemlich lange. Und dann ist man einfach froh, wenn das endlich draußen ist.
Wenn das Kind einen Namen hat.
Genau.
Wenn man endlich nicht mehr diskutieren muss vielleicht.
Ganz genau, wirklich.
Was sind so Diskussionspunkte bei euch? Also quasi, ihr diskutiert über einen Song.
Alles, wir machen neue Patches. Brauchen wir wirklich Patches? Sind die rund, sind die 4 Gig groß? Ich sage, hey, das wäre ein cooler Patch. Ich finde aber den cooler. Können wir nicht das? Hey, sollen wir nicht Pickel zuerst machen?
Und jetzt überlege mal, was das heißt. Welches Tempo soll der Song haben?
Ja.
Okay. Also ob Tempo, also ob Songs, ob, keine Ahnung. Also irgendwann einmal ist man dann schon so drin in dieser Thematik, dass man halt dann wirklich, overthinkt, also dass man halt einfach Sachen per se anspricht und nicht einfach sagt, ja, okay, passt, machen wir, sondern halt irgendwie, es ist halt dann, sollen wir es wirklich so machen? Gibt es einen besseren Weg? Wie machen das vielleicht die anderen? Was hat sich etabliert? Was hat sich bewährt? Was sollten wir vielleicht nicht machen? Was taugt uns nicht? Was taugt uns? Wo können wir Kompromisse eingehen? Wo unter keinen Umständen? Also
ganz
das ist,
viel
da ist man schon viel zu sehr im Kopf und
ganz
da ist das
ganz
Gefühl
genau,
schon ganz
ganz genau. Also ich glaube, wir haben das eh vor nicht allzu langer Zeit einmal gesagt, im Vergleich zu dem, also wie viel Musik wir machen, machen wir sehr viel anderes Zeichen eigentlich mehr.
Ja. Das finde ich lustig. Da wäre ich gerne mal dabei.
Dabei wollten wir am Anfang nur im Proberaum abhängen und Bier trinken. Das war immer so der Start, warum das alles passiert ist.
Das war der Ursprung von Eagle vs. Shark.
Ja, und jetzt sind wir offene Gesellschaft. Jetzt mit Steuernummer und allem.
Alles kompliziert. Ja. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hingehen mag als nächstes. Also ihr seid alle generell gerne Overthinker und ihr helft euch da auch nicht unbedingt gegenseitig raus, sondern ihr strudelt euch da vielleicht nochmal rein ins Diskutieren.
Nein, ich glaube, das hat schon auch, also wir sind schon irrsinnig gern einer Meinung. Das ist es ja nicht so, dass wir irgendwie das Extrem, dass uns das taugt, dass wir für diskutieren. Aber ich glaube, das hat schon was mit Qualitätsanspruch zu tun, dass man halt einfach, ich glaube für uns alle drei, man möchte sich einfach mit dem, was man macht, nicht unbedingt genieren müssen. Also es soll einfach Leuten gefallen, es soll in erster Linie uns gefallen und es soll halt einfach eine Reflexion unserer Einstellung sein. Mhm. Das ist halt irgendwie, das ist schon okay, wenn es manchmal ein bisschen rotzig klingt, weil dann wollen wir, dass es rotzig klingt. Aber wenn wir wollen, dass es verdammt gut klingt, dann ist da nicht der Techniker oder das Studio schuld, wenn es nicht so ist, sondern man muss halt selber als Band schauen, dass man gut klingt. Und das halt, hast du halt dann Arbeit oder dann probt man es nochmal, dann schreibt man es nochmal um oder was auch immer oder dann probiert man es nächste Woche nochmal. Also das ist schon, wir haben schon einen roten Faden, aber genau deswegen kommt es halt manchmal dazu, dass wir halt irgendwie uns gegenseitig immer ein bisschen prüfen und halt irgendwie.
Ja. Mir ist wichtig, dass ihr am Ende ein Produkt habt, hinter dem alle euch stehen können zu 100%. Und das ist euch gelungen mit Album Nummer 2.
Ja, eigentlich schon. Ja,
voll.
Ja, tatsächlich, ja.
Und dann alles erreicht.
Ja. Warte, jetzt wollte ich sowas Tolles sagen. Genau, im Moment ist es ja kein Overthinking, weil ich finde ja, ein weißes T-Shirt wäre cool und der Print ist nicht so groß und wer anderes sagt, ich finde den Print, der gehört auf dem Rücken. Da overthinkt ja keiner. Mhm. Wir haben nur in dem Moment jeder eine andere Vision von irgendeinem Ding. Mhm. Und dann ist halt, und weil wir seit 15 Jahren das gemeinsam machen und noch nie einen Substituten haben und auch Konzerte absagen, wenn einer nicht kann oder so, weil wir drei uns mehr schätzen als die Band. Also es ist wichtiger, dass wir drei das machen, als die Band Eagle vs. Shark die Hälfte der Leute raushaut, nur damit sie da irgendeine Show in irgendwo spielt, oder? So. Und deswegen müssen wir uns halt, ja, muss sich jeder mit den Entscheidungen wohlfühlen. Und dann muss man halt, manchmal sage ich, ist mir egal, manchmal ist mir auch egal, dann gefällt es mir halt nicht so gut. Und bei manchen Entscheidungen, wenn es halt um Geld oder Dinge geht, dann müssen wir halt durch.
Ja.
Das ist für alle passt. Weißt du?
Man merkt aber auch, dass es schon so eine persönliche Entwicklung gibt bei den Kompromissen, nämlich dass wir mittlerweile, das merkt man auch, wenn jetzt wer sagt, hey, ich hätte gerne ein weißes T-Shirt mit dem Backprint so und du denkst dir, naja,
passt schon.
Okay, na gut, dann machen wir das so, weil ich lege mir mein Veto für was anderes auf die Seite.
Du hast das weiße Shirt, dafür darf ich jetzt.
Ja. Genau, aber tatsächlich, es funktioniert dann gar nicht so schlecht, weil wenn du dann sagst, hey, nein, aber das taugt mir wirklich nicht, dann hat das viel mehr Gewicht.
Das kann ich mir vorstellen, dass das dann nervig ist, wenn eine Person bei jeder Entscheidung darauf besteht, irgendwie recht zu behalten und so, jedes ist mir wichtig, dass das genauso ist, wie ich will.
Ja.
Dann sagt man so, okay, da ist mir, das ist mir jetzt halb wichtig, das ist jetzt, glaube ich, vielleicht dir wichtiger als mir, dann lasse ich dir eher die Entscheidung.
Genau, es hat so ja auch jeder seine, es ist wie so einem Rollenspiel, der eine ist der Rogue, der andere der Zwerg und der eine der Kämpfer. Also jeder hat so seine Spezialitäten, weißt du. Die Jule macht das Booking und wenn die irgendwas, dann vertraue ich ihr. Und ich schreibe die meisten Songs und wenn es irgendeine Stelle sagt, wo ich als Sänger mir komisch vorkomme, wenn das länger ist, dann vertrauen die anderen zwei mir quasi und sagen, ja, das passt schon so. Also es hat jeder so seine Ecken, von denen er Bescheid weiß, die auch. Der Lukas ist mit seiner Tontechnik-Geschichte, der weiß halt ganz genau, was Technik betrifft. Jule und ich, wir haben da keine Ahnung. Wir sagen da auch immer brav
ja. Ja, auch soundmäßig und so, oder?
Also, der Lukas checkt alle Schlagzeugparts und auch die ganze, der hat das Ohr, weißt du, der hört die Produktion und sagt, hey, da bekommt das ein bisschen so vor und wir hören das gar nicht einmal. Also
Jeder hat so seine Perks und Skills. Aber ich glaube, das funktioniert auch nur deswegen, weil wir uns einfach schon, uns gibt es ja schon ein bisschen. Und ich glaube, mittlerweile kennen wir uns und wissen, eben wie der Luke sagt, da vertraut man dem jetzt einfach.
Cool. Ja, ja, also klingt, das wäre jetzt ja ein sehr eingespieltes Team schon. Und du meinst doch, euch gibt es ja schon ein bisschen. Gehen wir vielleicht an den Anfangspunkt, wo alles begonnen hat. Mich würde voll interessieren, woher kennt ihr euch und wie kam es zu Eagle vs. Shark?
Wir kennen uns von Rentokill tatsächlich. Das war eine alte Punkband, da habe ich gespielt.
Aha.
Und der Lukas ist da über den Check in der SAE, warst du dann mit als Tontechniker, Fahrer,
2007.
Mädchen für alles.
2007 war das dann, ja.
Genau, Ausbeuter. Und die Jule war meine damalige Freundin. Und dann hat sich die Band aufgelöst. Also ich bin bei Rentokill ausgestiegen. Und dann war irgendwie, ich wollte eine Band machen. Und der René hat mir das Album von Airborne, das erste vorgespielt.
Wer ist der René? Von Rentokill.
Nein, der war der Bassist von Aspai damals. Der wohnt jetzt in Amerika. Völlig wurscht, diese Information.
Naja, der René ist insofern...
Also René, wenn du das hörst, du bist im Podcast.
Naja, nein, nein, aber der René, also quasi Aspai insofern wichtig, weil es halt in den Dunstkreis war von dem Neustädter Punk-Netzwerk. Genau. Also das heißt Rentokill.
Und dann habe ich Airborne und AC/DC gehört und dann war völlig klar, es muss jetzt statt dem Punkrock eine Rockband her.
Okay, also am Album oder live Airborne und AC/DC?
Album.
Gehört?
Album.
Okay, und das war richtig so ein,
das war so ein
augenöffnender Moment.
Ich vom Powerchord herumgeschiebe auf der Gitarre zum offenen A, offenen D, AC/DC gewechselt. Das war für mich ein großer, einschneidender Erfolg. Immer.
Okay, und du hast dann diese Vision und den Wunsch an die anderen beiden rangetragen.
Nein, da war noch die Eva, eine Freundin von der Jule dabei, da waren wir noch zu dritt.
Genau, und ich wollte eigentlich auch schon immer unbedingt in einer Band spielen und dann haben der Lux und ich beschlossen, eigentlich war es eine besoffene Geschichte mit der Eva, irgendwann in der Poolbar waren wir da und da haben wir gesagt, hey, wir drei machen jetzt eine Band.
Urcool.
Und das haben wir dann tatsächlich gemacht und die Eva war dann ein Jahr dabei, die ist dann ausgewandert nach Schweden und dann haben wir den Lukas gefragt, der in diesem Jahr die Technik für uns gemacht hat. Und da haben wir gewusst, der spielt ja auch super Schlagzeug. Der soll jetzt Schlagzeug bei uns spielen. Und
seitdem ist
genau.
Es so.
Cool. War da an dem Punkt der Bandname schon da?
Der war von
damit
Anfang an da.
Damit habe ich nichts zu tun.
Damit habe ich nichts zu tun, ja.
Ja, wie
kennst du Taika Waititi, den Regisseur?
Nein.
Du, wirklich nicht?
Taika Waititi. Das klingt wie ein Name, den du gerade erfunden
der
hast.
Der ist aus Neuseeland und der hat den Film Eagle vs. Shark mit den Adler und noch besser What Do We Do in the Shadows. Bitte schau dir das an, du brunst dich an vor Lachen, sage ich.
Eagle vs. Shark, weil es so schlecht ist?
Oder? Nein, weil es so richtig gut ist.
Der ist
so gut.
Aber Eagle, so wie bei euch geschrieben, mit Eagle oder mit
Adler? Okay. Und wir haben uns gedacht, Copyright Infringement, komm, lass uns Eagle machen und alle so, Alter, das ist der beste Name der Welt.
Ja, und
meine Mutter hat gesagt, ihr solltet euch umbenennen. Und da habe ich gesagt, ich habe schon 100 T-Shirts gedruckt.
Okay, funny, na, kenne ich gar nicht. Bin eigentlich schon Filmfan, aber
der
da
ist
bin ich noch nicht.
Gut.
What We Do in the Shadows. Da draußen, Leute, schaut euch das an. Das ist das Lustigste, was es gibt.
Ist wirklich gut.
Wirklich.
Ja. Es ist, Taika Waititi war eigentlich früher so eher im Underground daheim.
Independent.
Independent, genau. Und er hat dann, glaube ich, aber auch massive Aufträge gekriegt wie Tor.
Genau. Da hat sich dann die Finger verbrennt am Kapitalismus, der Klassiker. Oder cooler Künstler, oder kriegt viel Geld.
Und dann der Film heißt Eagle vs. Shark oder What We Do
Nein,
in the
Eagle
Shadows?
Nein, Eagle vs. Shark heißt der Film. Und der andere heißt What We Do in the Shadows, der ist noch lustiger.
Okay. Ich dachte, das kommt irgendwie daher, das habe ich irgendwann mal im Englischunterricht gelernt oder so, dass irgendwann es gab so eine Übertragung im deutschen Fernsehen von der Mondlandung oder so.
Spannend.
Und da haben sie dann gesagt, als das Schiff gelandet ist oder die Rakete, haben sie gesagt, der Eagle has landed. Und sie im deutschen Fernsehen haben das übersetzt mit, der Eagle ist gelandet.
Echt?
Und das hat, also ich habe selber nie gesehen und gehört, aber die Englischlehrerin hat das erzählt. Ich dachte, das ist vielleicht eine Anspielung darauf.
Ach gut, das sagen wir ab jetzt auch immer.
Ja. Voll.
Also halt eine super Geschichte. Ja.
Super Geschichte.
Ja, ja. Der zweite Mann am Mond war nämlich der Shark und dann haben sie der Tony Shark.
Sharky.
Aber was passiert, also wer ist Eagle und wer ist Shark in dem Film? Kämpfen da wirklich ein Adler gegen einen
ein
Hai?
Ja, so ungefähr.
Ein Liebesfilm.
Ein Liebesfilm. Okay.
Und auf einer Kostümparty ist er als Eagle verkleidet und sie als Shark und da fängt das so an. Das ist ein zuckersüßer Film, der tut niemandem weh.
Ein bisschen Dummheit dazu, ist schon, genau. Gut, ist wirklich gut. Ja.
Okay. Wann war das, in welchem Jahr ungefähr, als ihr drei dann in der Formation
2010.
gestartet habt? 2010, das heißt, es hat noch 9 Jahre gedauert bis zum ersten Album.
Mhm. iPhone 2, glaube ich, war das die Zeit, oder? iPhone 1?
Ich habe schon erwähnt, wir brauchen für alles ziemlich lang.
Aber also, ja. Man muss, erklären, es war am Anfang von der Band jetzt auch nicht so der Drang, Alben oder Touren oder sonst irgendwas, sondern wir haben uns einfach im Proberaum ein bisschen eingeigelt. Und geschakt.
Ja, das, was ihr vorher gemeint habt, ihr wolltet jetzt eigentlich nur ein bisschen Bier trinken und zusammensitzen im
Rockmusik
im Proberaum.
Spielen halt einfach, aber jetzt nicht unbedingt, also bis zu dem Moment, wo man dann gesagt hat, okay, und jetzt spielt man wirklich Shows, obwohl mit der Eva waren schon auch lässige Shows dabei, erinnert ihr euch? Also da war ja Flogging Molly Support und so.
Wow.
Voll. Und das in sehr kurzer Zeit. Aber der Drang, ein Album zu machen, war noch nicht so da.
Mhm. Das Gute ist, dass bei den meisten Bands, wenn die irgendwann mal ein erstes Album machen, dann haben sie aus den ersten Jahren nur die besten Songs genommen. Wenn du sagst, in 2 Jahren muss was fertig sein und du musst Songs für ein Album schreiben, bist du unter Zugzwang. Deswegen sind so viele erste Alben so leiwand, weil die Bands einfach existieren und machen und Songs schreiben und die Hälfte weghauen und neue und dann nehmen sie nur die besten 10 auf, quasi. Mhm. Und das ist richtig leiwand, finde ich.
Nützt die ersten Jahre einfach sehr viel Band geprobt.
Na halt, wie eine amateurhafte Band das ist, einfach halt irgendwie gemacht und halt keiner hat sich, weißt du, halt Hobby.
Und ich traue mich zu behaupten, wenn wir nicht müssten, würden wir sowieso überhaupt, also macht ihr gerne Alben?
Nein, Album machen ist
wir
nicht
machen,
so lustig.
Wir machen, glaube ich, alle drei nicht gerne Alben.
Doch, im Studio aufnehmen ist richtig leider.
Ja, der Part ist
aber
okay.
Aber bis es dazu kommt, dass man wirklich mit Überzeugung und auch mit Können da reingeht und sagt, okay, und jetzt treffen wir die Entscheidung, jetzt liefern wir ab. Das ist schon ein bisschen mühsam dahin. Also Songwriting selber.
Wie funktioniert das Songwriting bei euch? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich bastel einen halberten Song und nehme ihn im Proberaum mit und dann basteln wir weiter.
Den Frankenstein.
Und manchmal bastel ich einen ganzen Song und nehme ihn im Proberaum mit und manchmal vergessen wir einen Song.
Je mehr du alleine bastelst, desto weniger musst du diskutieren mit ihnen eigentlich, oder?
Es ist ja so, wenn ich einen Song schreibe, kann die Band sagen, nein, ist nicht, gefällt mir nicht, passt nicht zu Igel vs. Shark, was auch immer. So.
Okay.
Dann ist er, ich kann nicht sagen, ihr müsst alles das spielen, was ich erfinde, weil ja auch viel Rotz dabei ist. Man hat ja als Künstler ein Skizzenheft und nimmt die Skizzen mit und viele Skizzen sind Skizzen.
Ist auch passt gesund, auch so ein Reality-Check.
Genau. Vor allem. In meinem Kopf ist so toll und dann oder ich schreibe einen Song und der klingt im Proberaum völlig anders und es ist gut so, weil er eine Komponente dazu kriegt, auf die ich gar nicht in meinem Kopf mir zusammengeräumt hätte. Ne? Man geht immer die gleichen Wege und manchmal denkt man sich, man hat den Oberhit geschrieben und im Proberaum funktioniert das Ding einfach nicht.
Weil dann auf einmal die Band dabei ist.
Naja, nein.
Scheiß Band.
Ja, anderer Kontext einfach. Das müssen doch alle fühlen irgendwie.
Umgekehrt aber genauso. Da kommt man halt mit einer Skizze her oder wo der Lux mit mehreren Riffs daherkommt und irgendwie gar nicht so überzeugt ist, aber wir locken dann in irgendwas ein und auf einmal heißt, wow, okay, das hätte man jetzt dem nicht gegeben und da kann man dran weiterarbeiten. Aber es ist halt einfach Arbeit, dass man halt irgendwie dorthin kommt. Selten, dass es so von sofort geht.
Okay, und das ist schon quasi einer von den mühsamen Steps für euch?
Schon.
Das im Proberaum dann austüfteln, eben, was
es
ist
kommt
das
auf
Tempo?
Song davon. Es gibt Songs, die sind sofort da und dann finden alle die Probe urleibernd und alle lieben sich. Mhm. Und es gibt Songs, auf denen eierst du ewig herum und irgendwie muss der aber sein, weil wir brauchen den Song und bla so.
Es gibt auch interessanterweise 500.000 Miles war so eine Nummer, wo man nicht von Anfang an überzeugt war, ob es ein Igel vs. Shark Song ist.
Ja, weil er so
passt. Was ich meine?
Der ist rausgestochen für mich am Album, aber positiv finde ich.
Ja.
Ich finde, er ist positiv hängen geblieben. Der war wirklich so beim erstmal durchhören. Also ich finde die Singles super, die ihr rausgebracht habt. Sie habt sie gut gepickt, finde ich. Aber abgesehen von denen, weil ich glaube 500.000 Miles war keine Single, war das der am meisten was gemacht hat bei mir irgendwie.
Spannend, gell?
Ich glaube, weil es eben bissi ausgeschert hat. Weil eben, ich höre bei euch so sehr, eben sehr stark Airborne, sehr stark AC/DC, Danko Jones auch irgendwie, genau. Und bei dem Song höre ich so ein bisschen die Subways, sowas in die Richtung.
Beatsteaks ging mir auch oft.
Ja,
Spannend.
So ein bisschen was Punkigeres.
Ja. Ich meine, die Punk-Komponente war eh immer irgendwo daheim. Wenn ich der Punker bin, ehemaliger und Songwriter, dann ist das irgendwo da drin noch.
Ja.
Aber
und ich finde es auch immer schön, wenn ihr gleichzeitig singt. Ich glaube, das ist auf dem Song auch.
Das tut super gut.
Ja.
Es ist halt, weißt du, bei dem Song, finde ich, er ist halt einfach zu gut, finde ich, als dass man nicht auf ein Album tut. Ja. Aber du musst, also manchmal ist es echt klar, dass du kochst was und es ist sehr klar, wer das jetzt gekocht hat. Das ist Eagle vs. Shark, das ist Classic quasi. Still My Thunder ist so eine Nummer, die man uns sehr oft dann einfach wirklich ruhigen Gewissens zuschreiben kann. So klingt Eagle vs. Shark oder so. Aber bei 500.000 Miles ist es halt einfach ein bisschen schwieriger gewesen, weil anderes Tempo, anderes Voicing, also einfach ein anderes Arrangement vielleicht auch ein bisschen und halt größer und halt irgendwie hymnischer. Aber es ist ja dann auch cool, wenn eine Band da irgendwie sich das jetzt vornimmt, in den Song reinzuwachsen. Mhm. Und wir spielen ihn jetzt wahrscheinlich ja ganz anders als noch vor eineinhalb Jahren oder so. Also ist schon gut.
Und war der auch so eine Idee von dir, Lux, die du reingetragen hast?
Ja.
Und habt ihr gleich gemerkt, das ist irgendwie anders?
Na, die Julia hat beim Intro-Riff schon fast geweint, weil sie gesagt hat, das ist so schön. Da hatte sie einen Kloß im Hals. Und dann war natürlich, wir brauchen irgendwie eine zweite Strophe. Und da hilft die Julia ganz großartig mit, weil mein Englisch, ich schreibe so, wie ich möchte. Ich bin ein freier Künstler und ich merke gar nicht, dass ich da gehört eigentlich der Dativ her und nach dem muss man dann irgendwas machen. Und wenn ich mir die Gangster-Rapper anschaue, die haben auch kein astreines Englisch, wollte ich nur mal das so sagen.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als musikhörender Mensch, mich stört das tatsächlich manchmal, wenn man raushört, dass Menschen keine Native-Englisch sind, wenn irgendwas nicht stimmt oder so. Also ich finde dann schon so eine gewisse Grammatik.
Ja, ja, man muss, das ist die feine Klinge, weil manchmal, die Amis können machen, was sie wollen. Da werden Wörter ausgelassen, da werden falsche Dinge genommen, das ist völlig wurscht. Da gibt es kein drittes Apostroph S, wenn es in die Strophe nicht reinpasst. Als Nicht-Native musst du damit der Schein gewahrt wird, musst du da viel, viel korrekter arbeiten.
Stimmt, weil du da, weil auch diese Lässigkeit vielleicht nicht hast, die man als Native hat, man dann einfach voll Selbstbewusstsein einfach falsche Grammatik
hat. Bei Bilderbuch denkst du auch nicht, ja, aber Entschuldigung, Herr Maurice, da fehlt das der. Vorne geht der Wind so sehr oder so, das kann man so nicht sagen.
Ja, okay. Ja,
weißt du, wie ich meine? Das ist dann doch Kunst irgendwo oder halt fix. Mucke.
Ja. Ja. Aber doch, die Julia bringt ein bisschen Ordnung und
sie hilft Strophe schreiben. Sie hilft Strophe schreiben. Es gefällt ihr dann nicht, dass mir die Hälfte nicht gefällt von dem, was sie schreibt, aber es ist immer was dabei, was wir brauchen können. Und so entsteht dann der Song. Also ich bin gekommen mit dem Riff und einer Idee und dem Refrain oder so. Ja. Dann hat sie Strophen geschrieben, dann haben wir so herum ausprobiert, wo was uns gefällt und dann war dieser Song relativ schnell da, glaube ich.
Aber es war dann noch ein bisschen Gespräch oder Diskussion oder überlegen, ob der überhaupt
reinpasst. Wir haben ihn alle sehr gemocht von Anfang an. Wir mögen diesen Song wirklich alle sehr gern. Wir waren uns nur unsicher, ob er nicht zu weich ist. Er ist ja gar nicht so weich. Er ist ja trotzdem ein Rocksong, aber wir waren uns wirklich unsicher.
Ich kann mich erinnern an einen Satz, der irgendwann von irgendwem gefallen ist, der gemeint hat, vielleicht ist es einfach kein Igel, was ein Shark-Song.
Ich bin sehr froh, dass ihr euch für den Song entschieden habt. Das ist wirklich, ich glaube, mein liebster im Moment am Album. Und es ist ja auch der
Titelgebende.
Und ich finde, es ist nicht so, dass man ihn hört und sich denkt, das ist nicht Eagle vs. Shark, das ist nicht, was ich wollte, sondern eher so, ihr habt euch so ein bisschen rausgelehnt und es ist eigentlich erfrischend, das nicht, weil die Singles vorher, die waren sehr so das, was man schon, gekannt hat, dem Sound treu geblieben. Aber dann mit 500.000 Miles ist so doch ein bisschen weiterentwickelt oder woanders hingelehnt mal oder so. Also ich habe das als sehr erfrischend empfunden.
Vielen Dank. Danke. Das hört man gern, ja.
Diesen Hut können Sie sich auch aufsetzen.
Okay, also das bisschen anstrengend teilweise, aber ihr schreibt dann Songs und es sind dann welche da. Sind viel mehr Songs da, als am Ende am Album sind?
Fertige Songs nicht. Baustellen gibt es schon mehr. Die graben wir dann aus, die tun wir dann wieder weg. Dann vielleicht war das doch eine gute Idee, dann holen wir es wieder raus. Dann wissen wir, warum wir es im Keller gestellt haben. Also weißt du, so. Ich glaube, das ist bei anderen Bands auch gleich. Ganz ehrlich gesagt, man tut halt so herum.
Wie erkennt ihr in der Regel, ob ein Song gut ist? Was muss der haben, damit er sagt, ja, das könnte was werden?
Es muss sich beim Spielen live mit der Band gut anfühlen.
Und das bei uns allen drei. Aber das merkt man dann sofort. Ich weiß nicht, was es ist, aber du merkst sofort im Proberaum.
Das spürt sich gerade gut an. Das ist gerade.
Das kann so unterschiedlich sein, was es ist oder warum, ja. Eben nicht. Ob jetzt, was weiß ich, ob das der Flow von den Vocals ist, ob das die Geschwindigkeit oder ob das ein Break oder ein Fill oder ein C-Teil ist oder so. Das, man merkt halt irgendwie, vor allem das Gute ist, beim Trio merkst du es sofort. Wenn, also du hast keine zweite Gitarre, die vielleicht noch drüber kaschiert oder so, aber es ist sofort klar, also uns zumindest ist es sehr schnell klar, ob das jetzt gerade funktioniert oder nicht.
Ja. Weißt du, wenn du es zu Hause aufnimmst mit 15 Gitarren und 13 Stimmen und bla, dann verliert man. Aber wenn du zu dritt im Proberaum mit einer Gitarre und einem Bass stehst und der Song funktioniert da, dann funktioniert er auch mit 10 Gitarren.
Weil du nah an der Kernidee eigentlich dran bist und nicht viel verschnörkelst, sondern sind eigentlich die Schnörkel schön, aber...
Die gibt es ja dann live auch nicht. Wir haben ja wir spielen ja nicht mit Samples oder so, wie die meisten Bands da draußen. Wir sind noch eine echte Rockband. Wir spielen nur echte Instrumente, wie andere Boomer. Da gibt es nur eine Gitarre und einen Bass. Und dann muss der Song halt richtig gut funktionieren. Denk an die Subways oder so, die mit dem wenigen, was sie haben, auch richtig leibend
Stadion Musik machen. Schreiben. Ja. Und dann seid ihr da alle im Proberaum, spielt den Song durch und dann ist einfach so eine Energie da von wir sind auf der Spur von
wenn man es erkennt, dass man auf der Spur ist, ist natürlich eh schon urleibend. Dann können solche Sachen sein wie, hey, spiel da mal den Bass nicht oder steig im Schlagzeug gleich ein und lass da keine Zeit oder was auch immer. Solche Sachen werden halt dann nur so, das ist dann mehr so baukastenmäßig, dass man Sachen ausprobiert wie, keine Ahnung, zweite Gesang jetzt schon oder erst noch nicht, also noch nicht, sondern erst dann beim Refrain oder was auch immer. Und dann merkt man schon, okay, wir spielen uns die Bälle so ein bisschen zu, aber wir wissen schon, wo das Tor ist, ungefähr so.
Ja. Und dann an irgendeinem Punkt habt ihr quasi genug Songs so weit ausgearbeitet und mit denen ihr so glücklich seid, dass ihr dann ins Studio geht?
Im perfektesten Fall, aber nicht so bei uns.
Okay, was passiert? Also ihr habt ja schon mal ein Batch an Songs irgendwann.
Ja.
Genau, das Ding ist eigentlich, wir brauchen dann Druck. Wir brauchen dann Druck, damit wir wirklich fertig werden. Das heißt, wir machen dann schon einen Studiotermin aus und dann wissen wir alle Leute, die Songs müssen bis dann und dann fertig sein und dann geht der wirklich mühsame Teil los, weil dann arbeiten wir unter Druck.
Na, wir haben das nur bei, eigentlich war schon alles dabei. Die erste Scheibe haben wir aufgenommen und dann nochmal aufgenommen, weil wir mit dem Resultat nicht zufrieden waren. Passt aber auch, finde ich voll okay, das ist Pre-Production, das muss man halt.
Das Debütalbum, ihr habt das komplett aufgenommen.
Da haben wir keine Songs dafür geschrieben, eigentlich, da waren schon alle da. Also da haben wir einfach aufgenommen.
Da sind 9 Jahre Bandgeschichte schon.
Genau. Und die 5 Songs, die wir als erstes aufgenommen haben,
haben wir auch schon mal aufgenommen.
Nicht was?
Ja, beim
Thunder?
Beim Nick.
Haben wir auch, aber das wäre Pre-Production tatsächlich, oder? Da waren die 5 Songs fertig, da haben wir eigentlich sogar was weggelassen. Und bei den letzten 5 haben wir gesagt, wir brauchen noch 2 Songs. Also es ist nicht nur so, dass wir die ganze Zeit uns irgendwie Songs quasi noch dazu brauchen. Den Druck haben wir nur beim letzten Schluss gehabt,
dass wir uns
gedacht haben.
Das stimmt.
Jetzt wollen wir das Album fertig machen, wir machen uns eine Deadline, komm, lass uns auf Tour fahren. Wir brauchen in 4 Monaten noch einen Song, los, wir brauchen einen Song. So, das war jetzt am Schluss. Bei der zweiten Rutsche von dem Album so.
Aber hast du gemeint quasi, dass ohne irgendeine Deadline, ohne irgendeinem Ziel, auf das man hinarbeitet, würdet ihr einfach weiterschreiben und
oder
weiter, weil vielleicht kommt ja noch ein besserer Song.
Genau,
oder?
Also wenn man sich dann keinen Termin ausmachen würde, dann würde man halt einfach so dahin tun und dann kommt da mal ein Song daher und dann kommt da ein Song daher.
Dann spielst du wieder einen Haufen Shows, vergisst auf Songwriting, halt die Wochenenden passieren und so.
Also auch wichtig, dass man immer wieder mal so einen Strich ist es jetzt, das ist die Momentaufnahme. Vielleicht schreiben wir in 2 Wochen den besten Song, den wir jemals geschrieben haben, aber dann ist er halt am nächsten Album.
Genau.
Ja. Ja. Aber es ist halt, ich glaube, das Beste, um eine Entscheidung zu treffen, ist die Tatsache, dass du die Entscheidung treffen musst. Nicht unbedingt, du kannst es.
Ja.
Dann bist du halt vielleicht ein bisschen zwischen den Stühlen hin und her gerissen, aber wenn es heißt, wir sind jetzt im Studio und jetzt sollten wir entscheiden, wie viele Songs es sind. Und da jetzt 11 besser klingt als 10, sind es halt 11.
Ja.
Und jetzt sollten wir irgendwie nur einen Song aufnehmen.
Mhm. Ändert sich dann im Studio beim Recorden noch was an den Songs oder sind die dann schon ziemlich eingeloggt?
Eigentlich war das schon alles, aber es war schon ziemlich eingeloggt.
Es ist schon sehr eingeloggt, ja. Aber es kann schon vorkommen, dass man sagt, okay, da macht aber jetzt die zweite Stimme schon Sinn.
Ja, ja,
da,
ja.
Was weiß ich, vielleicht ein Percussion-Part oder
ja, ja.
Da lassen wir uns Zeit und es ist das noch nicht und das dafür schon oder so. Also so Arrangements, Kleinigkeiten im Arrangement gibt es schon noch, ja.
Habt ihr einen Producer oder macht ihr selber?
Wir machen es selber.
Das machen wir selber, aber obwohl es der David Piribauer ja. In dem Studio, wo wir waren, hat einfach wirklich gut geholfen haben, weil der einfach auch ein lang gedienter Session-Musiker ist und sich mit Recording gut auskennt. Mhm. Aber ich glaube, man merkt bei uns so sehr, sehr schnell mal, ob man mit uns jetzt da das und das ausprobieren kann oder ob wir uns da schon sehr sicher sind, wie es ist.
Ja, ja.
Also weißt du, weil wir spielen jetzt den Song und der soll auch so sein, wie er ist.
Beim ersten Album auch mit dem Toni. Also wenn du zu einem Menschen gehst, aufnehmen, in dem sein Studio hat, der natürlich irgendwelche Finger da drinnen und sagt, hey, weil du willst ja auch ein Feedback haben und es gibt auch Teile, wo du sagst, hey, hör da mal die Bridge an, wir glauben, die ist zu lang, aber sag mal du und dann sagt er, hey, eigentlich finde ich es leibend und so. Also der ist dann im kreativen Schaffensprozess natürlich dabei, weil wenn er nur da sitzen würde und nichts sagen würde, wäre es irgendwie auch komisch.
Ja.
Aber, ich kenne das aus dem Pop-Bereich, also ich kenne ein paar Pop-Producer, und war da auch schon teilweise in den Sessions dabei. Da ist schon oft so, dass der Producer eigentlich mehr fast kreativen Input hat in Songs als jetzt der Artist.
Also das ist
oft
so,
da sind oft wirklich die Chords kommen vom Producer und der ganze Song wird gemeinsam geschrieben teilweise. Also in manchen Fällen extremer als in anderen.
Ja.
Aber da ist schon oft der Producer wirklich sehr, sehr im Entstehen von dem Song beteiligt und auch entscheidet, welche Instrumente tun wir überhaupt rein. Was spielt welches Instrument.
Ja. Was aber dann irgendwie auch heißt, dass der Song schon steht. Den Song gibt es schon vom Artist.
Mhm.
Und dass halt einfach der Produzent, die Produzentin halt dann irgendwie dann sagt, okay, ich finde, dass da kein Schlagzeug sein muss, sondern nur Klavier und Stimme und vielleicht einmal ein Cello ist schon Killer genug. Also dass man solche Entscheidungen trifft, wie dieser Song quasi aufgenommen wird. Aber ich glaube, dass es in den meisten Fällen so ist, da ist der Song schon fertig. Man ändert nur die Instrumentierung, Arrangement und so weiter, aber prinzipiell, wahrscheinlich ein guter Produzent oder eine gute Produzentin verkauft den Artist wirklich gut. Das wird es wahrscheinlich sein, ja. Aber bei uns ist es sehr...
Wir sind eine Band.
Wir sind eine Band, genau.
Ja, und einen guten Produzenten können wir uns nicht leisten.
Nein, aber euer Produzent ist eher, hilft quasi beim Recorden und das auf den, wie sagt man, in Schallwellen zu verwandeln, was ihr halt...
Das sind alles in den meisten Fällen Engineers gewesen.
Eigentlich Engineers, ja.
Genau.
Studiobetreiber, beziehungsweise Leute, die halt dann so beim Mischen helfen oder was auch immer, aber Da ist es dann eher so, dass wir haben noch nie wirklich mit einem Produzenten gearbeitet.
Wir würden das wahnsinnig gerne mal machen, aber wir finden irgendwie keinen in unserer Brand. Wir suchen jemanden, der urgünstig und urgut ist.
Ja, also falls jetzt gerade wer zuhört, meldet euch bei Igel vs. Shark.
Wenn du günstig und gut bist.
Vor allem, wir müssen dem ja, das sind dann immer irgendwelche Namen, die wir uns eben nicht leisten können. Mhm. Wir sind da ja dann auch so, mit dem wäre es sicher cool, aber...
Ja, es gibt schon Produzenten, wo man sagt, okay, wow, das wär natürlich toll oder was auch immer, aber das, ich glaube, fürs zweite Album hätte es noch nicht sein müssen.
Es klingt so, wie es ist, sehr, sehr gut.
Okay, also, das ist schön.
Vielleicht gehen wir ein bisschen inhaltlich aufs Album ein. Oder
gut.
Sind wir durch den Prozess durch jetzt? Ihr seid dann im Studio und nehmt das Album auf.
Ja.
Und dann macht ihr halt noch Promo und Tour und bringt's raus. Das Live-Spielen gefällt euch extrem gut, oder? Mhm.
Genau.
Das ist eigentlich das Coolste am Band. Wobei, im Proberaum Song schreiben ist wesentlich angenehmer als 6 Stunden irgendwo hinfahren und dann im kalten Raum zu sitzen, muss man auch sagen.
Ja. Es geht ja um die Zeit auf der Bühne quasi.
Yeah.
Das drumherum macht man halt fürs Live-Spielen. Ja, verstehe.
Yes, das stimmt.
Was bedeutet 500.000 Miles?
Ich habe das Bild, also es war, diese Songs sind in der Corona-Zeit entstanden und ich hatte das Bild vor Augen als Metapher für die Menschheit, wie 4 Leute im Auto zu schnell über eine Brücke fahren und übers Geländer krachen und es gibt diesen Zeitpunkt, wo sie in der Luft hängen, noch nicht fallen und sich gegenseitig in die Augen schauen und merken, es ist aus, aber jetzt noch nicht. Und so habe ich mir die Menschheit vorgestellt und dann habe ich mir gedacht, was ist das Höchste, was man fallen kann? Und dann habe ich geschaut, wie weit wirkt die Gravitation messbar? Und dann ist 457.000 und habe mir gedacht, das ist zum Singen eine blöde Zahl.
Ja.
Und dann habe ich auf 500.000 Miles aufgerundet.
Ich finde es schwierig,
gedacht, das ist
schwierig genug
Höhe.
Zum Aussprechen.
Ja, ja.
500.000 Miles, stolper ich oft drüber.
Deswegen ist der Song so langsam.
Das ist ja. Also das ist, ab der Zahl ungefähr fällt man noch Richtung Erde, ansonsten würde man rausfloaten ins
Universum. Ja, wahrscheinlich gibt es da draußen ganz viele Physiker, die mich gerade köpfen, aber in meiner verträumten Künstlerwelt ist das so.
Es ist ja gar nicht so wichtig, dass es akkurat ist, es geht eher um dieses Sinnbild.
Genau, die höchstmögliche Höhe zum Fallen auf die Erde, wo man nicht wegdriftet, sondern noch hinauffällt. Also
quasi so. der kurz bevor der Point of No Return erreicht ist quasi. Und worauf bezieht sich dieser Point of No Return?
Wie? Auf das fatale Ende, der Untergang. Ich glaube, Corona war halt einfach so
Corona.
Ein bisschen.
Ja,
oder zumindest so, dass die ganze Menschheit irgendwie es nicht so ganz checkt.
Also besser wird es nicht mehr, hätte ich das Gefühl. So glaube ich, dass irgendwann mal unendlicher Konsum geht sich nicht aus auf dem Planet. Irgendwann ist aus. Also ich meine, oder? Wie lang geht Wachstum sich aus? Deswegen so.
So ist
mir vorkommen.
Die generelle Sorge um, wie lange geht das noch gut, so wie wir als Menschheit tun auf diesem Planeten.
Genau. Mhm.
Okay. Und darum geht es auch im Song inhaltlich.
Genau.
Eigentlich ja.
Man kann ihn natürlich auch auf eine andere Art interpretieren. Also wenn jemand diese Geschichte dazu nicht weiß, dann kann man sich, glaube ich, wenn man ihn sich anhört, auch denken, es geht um das Ende einer Beziehung.
Mhm.
Das kann man, glaube ich, auch hineininterpretieren. Mhm. Da gibt es, glaube ich,
quasi der Punkt, wo man sich überlegt, ist das noch zu retten oder trennt man sich lieber?
Genau. Also das ist wie bei einem Gemälde, da kann, glaube ich, dann auch jeder selber.
Ja, das ist ja das Schöne, ja genau.
Mhm.
Also,
das hätte noch nie eine Band getroffen oder ein Artist, der sagt, genauso wie ich mir das gedacht habe, muss das auch die Audience verstehen.
Genau.
Dann ist es immer so, man schickt das halt raus mit einer gewissen Intention, aber wenn die Leute was anderes damit machen, fein. Hauptsache es berührt irgendwie.
Genau.
Da bin ich mir bei Oasis nicht so sicher. Die wollen wahrscheinlich schon, dass sie... Nein, das habe ich so falsch. Nein, das habe ich anders gemeint.
Was gibt dir... Also ich kenne Oasis also, gar nicht so...
Nein, aber es sind die Typen halt. Ne? Aber das
so vom Vibe, den die abgeben.
Ja, ja.
So, es wäre ihnen sehr wichtig, dass man genau weiß.
Mhm. Ich glaube, der Kurt Cobain, ich habe ihn in ein Interview gesehen, der hat halt einfach irgendwas zusammengeschrieben. Es war jetzt nicht so die große Überlegung. Und dann kommen die Reporter und sagen, da die eine Zeit. Ich habe mir das und dann denkt sich, Alter, was ist mit dir? Ich habe einfach aufgeschrieben, ein Moskito. Ne?
Da
irgendwer
gibt's dieses,
muss was singen. Ne?
Ich kenne das Video, wo er gefragt wird nach einem Bandnamen und der Reporter sagt so, ja, Nirvana und dieser Ort, wo man bla bla bla, dies, das und er ist so, es hat einfach cool gelungen und wir haben es genommen.
Was immer du damit aufführst, aber für uns war es ein Name mit einem Wort fertig.
Ja. Aber er war so fast ein bisschen erneut, dass das so viel reininterpretiert wird, als wäre alles so wichtig oder so.
Ja.
Okay. Ist diese Point of No Return Geschichte, wie lange geht sich das noch aus, diese bisschen Anxiety über die Zukunft, ist das ein Thema, das sich über das Album drüber erstreckt oder ist es eher so eine Compilation aus verschiedenen Themen?
Also ich finde schon, wenn dass da ein paar Songs eben in der Corona-Zeit entstanden sind, wie bei vielen Künstlern und natürlich ist Musik auch immer eine Momentaufnahme und irgendwie das erste Eagle vs. Shark Album war eigentlich nur Schau drauf und auf dem Album gibt es schon zwei, drei Songs, die so ein bisschen so Gefühlslage widerspiegeln, die was auch immer das heißt, aber
also definitiv. Die ist nicht nur
Ja. Da gibt es schon
das ist halt, ja.
mehr als sonst.
Mhm. Wie ist das, wenn quasi die Themen und die Texte eigentlich von dir kommen, Lux, der Anstoß, könnt ihr dann euch auch immer reinfühlen in die Themen? Also gibt es da viel Kommunikation, so was der Song sagen soll, damit ihr auch emotional an Bord seid?
Boah, so deep. so deep sind wir alle gar nicht, sage ich jetzt einmal. Also,
wenn ich sing, yeah, 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 let's grab some beer, rock tonight.
Da sagen wir denn,
dann ist es okay,
sind sie nicht gut, da, so, du Lux, erklär mal, was steckt da drin?
Irgendwie fühle ich es nicht.
Verstehe ich nicht, was
ich
meinst du.
Ich mag gar kein Bier.
Nein.
Okay, also, es ist oft obvious quasi. Ja, ja. Also ja, man kann ja, leicht also, mitgehen.
Ja, also ja, hohe Philosophie ja, ist es ja nicht immer.
Nein. Das sind die seltensten Fälle.
Okay, was ist ein Song am Album oder ein Themaalbum, das vielleicht anders ist oder raussticht irgendwie oder konkret war?
Was meinst du mit anders? 500.000 Miles ist ja total anders schon verglichen zu dem, was sonst da ist.
Anders im Sinne von dem vielleicht mal über was geschrieben, was dann doch irgendwie anders war oder doch irgendwie
kritisch
überrascht
zum Beispiel,
hat oder so.
Oder? Ja. Achso ja, aber da ist schon White Noise zum Beispiel schon auch gesellschaftskritisch.
Das ist der Song über die ganzen Online-Foren und so, den du im Klo geschrieben hast, oder?
Bildschirmzeit. Den habe ich am Klo geschrieben.
Das hast du hast es mir erzählt.
Na, du bist am Klo, oder? War das nicht?
Die Geschichte geht so. Die Inspiration kam dir, als du am Klo das Standardforum gelesen hast. Das hast du mir erzählt.
Das klingt nach Luft.
Wie gut, dass ich, was ich alles Tolles sage. Das war eine der Inspirationen. Die andere war, ich habe einen Mitbewohner, unseren Tontechniker, und ich sitze auf dem Wohnzimmertisch und schau mir meine Reels an und seine Reels stören meine Reels und ich denke mir, was ist das für eine absurde Zeit?
Weil ihr gleichzeitig Reels schaut gerade.
Ja, jeder schaut seine Reels und ich komme von seinen Reels, die immer ein bisschen zu laut sind, gestört vor, weil ich meine zu lauten Reels nicht genießen kann. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, so ein Scheißdreck, das ist alles so ein Scheißdreck.
Was, wenn man kurz mal so rauszoomt und schaut, so was zum Teufel machen wir hier?
Ja, was ist das? Ja.
Und wir müssen auch Follower zahlen und wir müssen bla und bla und das ist alles so, ja.
So, ja, der Scheiß ist wirklich, dass du...
So schräger Scheiß.
Also ich meine, eigentlich könnte man jetzt auch sagen, nein, ihr müsst da überhaupt nicht mitspielen. Scheiß auf Insta und Scheiß auf das alles, aber nein, eigentlich müssen wir es machen. Mhm. Und wenn man irgendwie irgendwo jemanden erreichen will.
Wenn es wachsen soll, sprich wenn man ein bisschen eine Gage kriegen will, um das Auto zu reparieren und auch was zum Essen und ein Hotel oder so, dann muss man da mitmachen, weil das halt so ist heutzutage. Und White Noise ist halt, das ist ein Hintergrundrauschen, dieses permanent. Wie viel Bildschirmzeit hast du?
Kann ich das nachschauen auf dem iPhone?
Das kann man nachschauen.
Sicher mal alle iPhone.
Wir sind am Wochenende gerade draufgekommen. Ich glaube, der Lux hat 7 Stunden.
Ja. Was heißt, worauf beziehen sich die Stunden?
Na, einfach so lange alles.
Wöchentlich oder täglich?
Wöchentlicher Durchschnitt im Tag, am Tag, oder?
Hintergrundbild, Kontrollzentrum, wo ist die Bildschirmzeit?
Ich habe 38 Minuten.
Was, das kann nicht sein.
Ja, heute.
Ach so, okay, weil der Tag noch nicht...
Ja, ja, die Woche ist noch weil nicht so lang.
Ja. Wo sehe ich meinen täglichen Durchschnitt?
Was hast du, ein iPhone?
Ja.
Bei mir, vielleicht löscht er das jede Woche.
Letzte Woche. Ah, ja. 2 Stunden, 22 Minuten.
Das ist echt okay. Ja.
Ich habe auf meinem Handy, ich habe auf keiner App Benachrichtigungen aktiviert. Das war mein Schritt Nummer 1.
Das habe ich auch nicht.
Das ist sehr gescheit.
Es ploppt nie was auf oder so. Ich gehe nur rein, wenn mein Impuls ist. So, schauen wir mal nach, ob irgendwer geschrieben hat. Ja.
Und schaust du fern am Abend? Nein. Hörst du Podcasts am Handy?
Urviel.
Alles, was du machst.
Aber Podcast ist keine Bildschirmzeit.
Doch,
Bildschirmzeit. Nicht, wenn der Bildschirm aus ist.
Stimmt.
Wirklich?
Ja.
Wenn Podcasts mit drin wären, dann hätte ich...
Einschlafen, zwei Stunden laufen lassen oder so. Ne?
Bei allem, was ich im Haushalt so mache, bei allem, was ich... Immer wenn ich irgendwas tue, was quasi nicht mein Gehirn braucht, ein Geschirrspül ausräumen...
Läuft was daneben, oder?
Genau.
Ja. Und läuft
immer... Eben. Es ist oft ist es informativ und ich drehe es mir bewusst auf, aber manchmal ist es wirklich auch White Noise und ich bin so eigentlich, warum? Also da bleibt jetzt auch nicht viel hängen oder so. Es ist so.
Aber es fühlt sich komisch an, den Geschirrspüler in der Stille auszuräumen. Das ist so Schräge, oder?
Wir sind, glaube ich, Langeweile so nicht mehr gewöhnt. Also ich bin eben, wenn ich den Geschirrspüler ausräume in Stille, ich bin einfach wahnsinnig gelangweilt.
Was eigentlich das Schlimmste ist, weil wenn ich mich daran erinnere als Kind, die schönsten und tollsten Erlebnisse oder Abenteuer sind aus Langeweile entstanden, weil ich jetzt gerade nicht wusste, was ich tun soll und jetzt habe ich mir einfach irgendwas gesucht, was ich tun kann.
Ja.
Einfach nur den kreativen Prozess zulassen, dass man einfach so mal da sitzt und schaut und nicht weiß, wo man jetzt noch hinschauen soll, aber dann geht man jetzt einfach mal in den Wald oder zum See oder was auch immer und dann passiert
es. Es ist so, die ersten Minuten ist es immer scary, weil man so von diesem, eben von dieser Berauschung runterkommt und dann ist so, es ist so ruhig. Und aber ich merke dann, wenn ich über diesen Punkt drüber komme, und sobald ich 10 Minuten in der Stille sitze und mich langweile, es kommt dann immer irgendein kreativer Impuls. Ich habe dann immer irgendeine Idee. Ich habe dann vor Jahren, es ist ja oft so, dass mir wochenlang nicht langweilig ist, dass ich nie an diesen Punkt komme, wo ich mal durchatme. Und dann aber teilweise, wenn ich den Punkt einmal kurz erreiche für 10 Minuten, fange ich irgendein neues Hobby an oder so.
Ja, ja.
Mir fällt
ja.
Ich könnte Fotografie ausprobieren.
Ja, Französisch lernen.
Genau, Französisch lernen. Oder einen Song schreiben, was auch immer.
Ja.
Und daraus entstehen dann immer voll coole Sachen und Projekte, die ich habe. Aber trotzdem ist immer so ein bisschen diese Schwelle, sich da reinzutrauen, weil es irgendwie sich komisch anfühlt, finde ich.
Mhm. Aber nicht nur neue Impulse gibt es, also nicht nur, dass man neue Ideen hat, sondern bei Langeweile einfach zu sagen, hey, ich könnte mal laufen gehen oder mal wieder meine Sticks in die Hand nehmen und an dem Rudiment arbeiten oder was auch immer. Ja. Ich glaube, man sollte einfach viel öfter die Gelegenheit haben, dass man nicht weiß, was man tun soll.
Mhm.
Weil das schlechte Gewissen packt einen eh sofort, oder? Wie schaut es aus mit der Steuer? Hast du jetzt schon die Buchhaltung gemacht?
Da brauche ich viel Langeweile, immer, dass ich mir denke, hey, jetzt machen wir die Steuer.
Boah, ich bin da ganz anders. Ich freue mich jedes Jahr auf den Steuerausgleich. Weil man kriegt halt auch manchmal ein Geld zurück.
Machst du das so jährlich?
Ja,
wir machen es vierteljährlich, da ist was
okay,
anderes.
Okay, vierteljährlich würde mir auf die Nerven gehen.
Ja.
Okay. An der Stelle gratuliere ich euch nochmal zu eurem coolen Album. Gibt es irgendwas, was wir noch nicht gecovert haben, worauf ihr gerne noch eingehen würdet? Es ist jetzt urschnell die Zeit vergangen, wir nehmen schon eine Stunde auf.
Ich glaube, was immer wieder passiert oder was uns immer wieder widerfährt, ist die Sache, dass die Promoter, Veranstalterinnen und Veranstalter und Lokalbetreiberinnen, Lokalbetreiber ein bisschen Sorge haben, weil nicht mehr so viele Leute kommen. Und das liegt vielleicht, oder dass das halt einfach manchmal schwierig ist, es zu kalkulieren, weil die Leute nicht mehr Vorverkauftickets kaufen.
Ja.
Oder dass der Vorverkauf Tickets, dass der Vorverkauf von Tickets schlecht funktioniert, um wirklich vernünftig zu planen. Also es ist natürlich schon Werbung in eigener Sache, aber ich glaube, es ist extrem wichtig für alle Musiktreibenden, dass Menschen, die daran Interesse haben, dass diese Band, dieser Artist oder was auch immer spielen kann, bitte kauft Vorverkauf-Tickets, wenn es euch interessiert.
Mhm.
Ja.
Im Besonderen für 25.10. in Steyr, Igel vs. Shark. 26.10. in Graz. 1.11. Innsbruck, 2.11. Bludenz. Und Dezember, Jänner weiß man noch nicht wo, oder?
Dezember wissen wir jetzt auch schon, das ist jetzt auch draußen. 21. Dezember spielen wir mit den Zombies in der SimCity.
Sind das die Platzlack-Zombies?
Ja, genau.
Zombies from Outer Space.
In der SimCity.
Genau.
Ja, das ist in Wien, da hat man keine Ausrede, nicht hinzukommen. Innsbruck vielleicht nicht, aber Wien muss
okay.
sein.
Okay, und 25.01. ist dann noch Surprise.
Das ist noch, Surprise genau, Venue. Das ist noch geheim.
Stimmt. Und überall noch Tickets vorhanden? Zu den Terminen,
ja,
die ich jetzt
gibt's noch,
erzählt
gibt's noch, genau.
Leider.
Trotzdem, schnell sein.
Beweist, dass der Wieso, Weshalb, Warum Podcast etwas verändern kann. Kauft Vorverkaufsticket und hört mal ins Album rein, 500.000 Miles. Und dann, wenn ihr in das Album reinhört, müsst ihr euch denken, das ist eine Band, die gerade gesagt hat, sie sind eine Liveband und sie leben eigentlich fürs Live-Spielen. Also stellt euch mal vor, wie viel Ärger das dann noch live ist. Und jetzt kauft Tickets. Okay. Freut euch schon auf die nächsten Shows.
Ja, weil das sind die Stevos und die Shotlights mit. Und die sind leider letztes Wochenende krankheitsbedingt ausgefallen. Wir waren auch alle angeschlagen, aber die waren ganz, ganz traurig, dass sie nicht dabei waren. Ja.
Und die auch. Haben auch gerade eine neue Single rausgebracht.
Großes Shoutout an dieser Stelle an Stevo and the Shotlights. Großartige Band. Es ist natürlich immer extrem cool, wenn eine Band aus anderen Bands heraus entsteht, jeder von denen kann spielen, ist schon unzählige Stunden live auf der Bühne gestanden, können alle super Songs schreiben. Also Steve und the Shotlights wird der neue der Stern am Rock.
Okay, werde ich auf jeden Fall auch reinhören. Dann ich habe einiges zu tun heute noch.
Ja.
Ein paar Filme schauen, ein paar Songs anhören. Eine Frage hatte ich noch, aber sie ist mir entfallen. Ja, habt ihr quasi nach diesem Album-Release-Shows, die jetzt noch anstehen, habt ihr schon weitere Visionen irgendwie? Was wird nächstes kommen?
Na, es wird jetzt ein schöner Festival-Sommer und jetzt ist einfach mal nur Shows spielen und vielleicht noch chillen zwischendurch.
Genau. Gym, das ist ja auch. Jetzt wär's Zeit, einfach nur mal ein Bier trinken im Proberaum.
Ja, genau. Ich den Proberaum jedes Wochenende zusammenräumen und ausräumen und ins Auto tun und so. Einfach mal voll.
Also jetzt, von den Jahren her ist es an der, also irgendwie Bandgeschichte, wäre es jetzt an der Zeit, dass du ein Buch schreibst.
Ja.
Mhm. Die Julia macht, keine Ahnung.
Die korrigiert das
Buch. Nein, macht den Flugschein oder irgend sowas.
Was, ja, fürs Tourflugzeug. Ja, ja. So wie die Offspring, da fliegt auch der Dexter oft.
Mhm. Der Iron Maiden, oder?
Mhm. Mhm. Stimmt.
Passt. Ja, genau, das steht
nächste
an.
Nächste Ausgabe auf unserer Liste, Flugzeug.
Ja. Aber bis dahin spielen wir Shows und genießen es, dass das Album draußen ist und dass wir mit dem jetzt einfach im Gepäck das machen, warum es die Band gibt, und das ist definitiv Live-Shows.
Ja, ich finde nämlich auch, weil es hat ein Kollege mich gefragt, ob wir in einer Show bei Ihnen spielen, eine andere Band. Ich habe gesagt, nein, wir reden mal wieder, wenn das eine normale Band ist. Also es ist richtig schön, dass wir jetzt einfach wieder proben und spielen können und auf Wochenende fahren und einfach ganz locker Shows zusagen und machen und jetzt nicht uns überlegen müssen, wir müssen noch das und das muss man noch und das muss man noch, sondern einfach wieder Band sein.
Cool. Viel Spaß dabei.
Danke.
Und danke, dass ihr vorbeigeschaut habt.
Danke.